Der Sonntag, wir sind ja in der Passionszeit. Und da dachte ich, es ist vielleicht gut und schön, gerade in dieser Passionszeit, auch jetzt vielleicht vom Thema her oder vom Text her, unseren Herrn groß zu machen. Etwas von ihm uns vorzustellen, etwas von ihm anzuschauen, was seine Größe darstellt und wo wir vielleicht auch das eine oder andere auch für uns lernen können oder übernehmen können oder ihn dafür anbeten können. Wer die Herrnhuter Losungen benutzt, der wird festgestellt haben, dass in der Passionszeit die Sonntage einen Namen haben. Also die Passionszeit ist ja 40 Tage vor Ostern, beginnt Aschermittwoch, endet am Karsamstag. 40 Tage deshalb, weil die Sonntage nicht mitgezählt werden, das war mir ganz neu, wie ich das gelesen habe. Sonntage fallen also raus. Aber die Sonntage haben extra Namen. Und diese Namen sind hinterlegt auch mit einem Bibelvers, viel aus den Psalmen. Und dieser Sonntagsname, dieser Bibelvers und der vorgeschlagene Predigttext, die geben irgendwie ein rundes Bild und geben eine Einheit. Und ich fand das gerade für den heutigen Sonntag so schön. Der heißt nämlich Oculi, dieser Sonntag. Also wisst ihr, okular hat irgendwas mit dem Auge zu tun. Objektiv, also gibt ja nun eine ganze Menge solcher Begriffe, die das deutlich machen und den Zusammenhang herstellen. In der Passionszeit, wo es darum geht, Passion, ich weiß nicht, was ihr wisst, was Passion heißt. Passion heißt ja eigentlich leidenschaftliche Hingabe. Wenn ich für irgendwas schwärme, für irgendwas begeistert bin, das sagen wir manchmal, das ist meine Passion. Das füllt mich aus. Das beschäftigt mich. Das motiviert mich. Diese Passionszeit erinnert also an die Hingabe unseres Herrn Jesus Christus, die zu Ostern, also wir sagen Ostern dazu, geschehen ist, warum wir dieses Fest, eigentlich das größte, bedeutendste Fest der Christenheit, feiern. Dieser Name, Oculi, ist aus den Psalmen herausgegriffen, aus dem Psalm 25. Und da möchte ich euch mal diesen Vers vorlesen, damit ihr wisst, was das heißt oder was darunter zu verstehen ist, unter diesem Begriff Oculi. Da heißt es nämlich in der Losung, aber natürlich auch in der Bibel: Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Aus dem Psalm 25 ist das der 15. Vers. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Dahin orientiere ich mich. Das ist das, was mein Anliegen ist, was mich beschäftigt und was mich auch immer wieder motiviert oder was mir hilft, die Linie, die Richtung zu behalten und zu haben. Diese Namen, die gewisse Stationen und gewisse Inhalte der Zeit vor Ostern beschreiben, diesen Zusammenhang wollen wir einfach heute mal nachgehen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Welchen Zusammenhang gibt es da? Mal vorab schon gesagt, der Predigttext für heute ist im Garten Gethsemane die Verhaftung. Die Verhaftung unseres Herrn Jesus. Das ist uns vorgegeben, vorgeschlagen für heute. Und da dachte ich, das passt doch so super zusammen. Dort sehen wir Jesus und da wollen wir hingucken. Da wollen wir nicht die Augen zumachen vor dem, was dort geschehen ist, so schlimm es auch gewesen ist, sondern wollen da bewusst auch unseren Herrn dort sehen. Aber nochmal auf den Psalm zurückzukommen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Diesen Psalm hat der David geschrieben. Und vielleicht weiß der eine oder andere ein bisschen was über die Lebensgeschichte von David, das Auf und Ab, vom Viehhirten bis zum König, vom König erfolgreich, erfolgreicher Heerführer, aber auch abgestürzt in schlimme Schuld und Sünde hinein. Ein Leben, was bis auf den König vielleicht für manchen von uns auch zutrifft. Dass wir Erfolge haben, aber auch dann merken, dass wir doch immer wieder mal in diese Falle, in dieses Netz hineintappen, was auch hier in dem Psalm geschrieben ist. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Also, denke, muss ich euch nicht erklären. Netz, wenn man da reingetreten ist, dann hat man sich verfitzt da drin und da kann man nicht einfach so den Fuß wieder rausziehen. Das funktioniert meistens nicht, sondern ich habe das mal gesehen an der Ostsee. Da kamen die mit einem Fischkutter früh rein und haben die Fische aus dem Netz dann herausgelöst. Die haben die einfach rausgeschüttelt. Das ging nicht. Die hingen richtig da drin und musste jeden Fisch einzeln da rauspulen aus dem Netz. Aber David, zu dem wollte ich ja noch ein paar Worte sagen. Da sagte im ersten Vers, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich. Wie mit einem Fernglas, mit einem Teleskop schaut er dort auf den Herrn und sieht ihn ganz groß. Wer die Gelegenheit mal gehabt hat, in irgendeinem Planetarium mal so ein großes Fernrohr hineinzuschauen, der sieht, wie groß dann auf einmal dieser kleine Lichtpunkt am Himmel in dieser Optik erscheint. Und so etwa stell ich mir das vor mit dem David hier, der da hinguckt und nun den Herrn sieht. Ich vertraue auf ihn, sagt er. Und auf dich schaue ich, eben weil du mich aus dem Netz herauslöst. Und die letzten Verse noch in dem Psalm. Er bewahrt meine Seele. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Das klingt alles sehr gut und klingt sehr positiv, wenn der Alltag nicht wäre. Wenn nicht das Alltägliche wäre, was uns beschäftigt, was uns Mühe macht und was uns Not macht. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir die Verbindung herstellen können jetzt zu dem Text, der uns beschreibt, wie unser Herr in dem Garten Gethsemane dort seiner Verhaftung entgegengeht. Und ich lese uns den Text vor jetzt aus dem Matthäusevangelium, aus dem 26. Kapitel. Dort steht Folgendes. Überschrift: Die Gefangennahme. Und während unser Herr noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, ab Vers 47, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihn ein Zeichen gegeben, hatte gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie herzu und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte seine Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn die Jünger und flohen. Wir sind in Jerusalem oder bei Jerusalem. Wir sind auf dem Ölberg, wir sind im Garten Gethsemane. Alles Orte, deren Namen ihr bestimmt schon alle mal gehört habt. Und dorthin ist Jesus unterwegs, oder dort ist Jesus unterwegs mit seinen 11 Jüngern. Einer fehlt ja. Für die Jünger ist das eine sehr irritierende Situation, die sie da erleben. Sie haben gerade gemeinsam Abendbrot gegessen. Da war schon einiges im Gespräch, dass Jesus gesagt hat, also meine Stunde ist jetzt gekommen, es ist nahe dran, dass das sich erfüllen wird, was über mich gesagt ist. Aber wenn wir das lesen, merken wir, die Jünger haben das irgendwie gar nicht so richtig begriffen. Sie haben entsprechend des Ablaufes dieses Abendessens, dieser Passa-Vorbereitung, Loblieder noch gesungen aus dem Psalm. Und so fröhlich mit den Lobliedern auf der Lippen gehen sie abends nochmal raus. Gehen nochmal eine Runde laufen. Und weil das ein bekannter Weg gewesen ist für sie, das lesen wir, dass sie öfters da gewesen sind, gehen sie auf den Ölberg und in diesen Garten Gethsemane hinein. Sie gehen also noch eine Runde. Ort ist ihnen vertraut, aber ihr Herr Jesus verhält sich eigenartig. Ganz anders, als sie es eigentlich gewohnt sind von ihm. Er, der immer klar angesagt hat, wo es lang geht, was passiert, der Ja und Nein gesagt hat, wenn die Situation es erfordert hat, der ist jetzt ganz unruhig, der ist betrübt, der ist beängstigt und geängstigt, das lesen wir in den Versen zuvor, wenn ihr das mal nachlesen wollt zu Hause. Er fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Also ganz ungewöhnlich für sie. In dem Garten Gethsemane haben die Jünger sein Gebet erlebt, sein Ringen erlebt, aber sie haben den Ernst der Lage nicht begriffen. Ihr wisst ja, was passiert ist. Als er gebetet hat, was haben sie gemacht? Geschlafen haben sie. Wunderschön geschlafen. Nicht geschnallt, um was es ging. Was der Ernst der Situation, was die Stunde geschlagen hat. Es ist interessant, dieser Text, von dem wir jetzt hier gerade gelesen haben, der beginnt, und während er noch redete. Und während er noch redete. Also er hat mit ihnen gesprochen. Er ist mit ihnen im Kontakt gewesen, im Austausch gewesen. Dort in dem Garten Gethsemane schon, hat er so gesagt, also bitte wacht doch, aber warum wacht ihr nicht? Was macht ihr denn? Warum schlaft ihr denn? Während er redete, da kommen Leute angelaufen. Eine große Truppe von Menschen kommen da auf ihn zu. Unser Herr Jesus Christus hat es ja deutlich gesagt, jetzt ist meine Stunde gekommen, jetzt wird der Sohn des Menschen überliefert werden. Und da könnten wir uns jetzt fragen, was hat er denn dann in den letzten Minuten noch mit ihnen geredet? Letzte Worte lesen wir manchmal in Berichten von großen Männern, von großen Frauen, bedeutenden Leuten. Sie sind uns hier nicht so im Einzelnen aufgeschrieben. Ihr könntet euch mal fragen, was würdet ihr euren Angehörigen, Menschen, die euch wichtig sind, noch sagen, wenn ihr wüsstet, in 5 Minuten, in einer Stunde, ist es vorbei. Was wäre zu erklären noch? Was wäre bedeutungsvoll? Passwort, folgenden Konto vielleicht, ich weiß es nicht. Was uns wichtig wäre, was bedeutungsvoll wäre. Ich habe mir überlegt, was hätte er denn mit ihnen reden können? Die letzten Minuten, die er mit seinen Jüngern noch in Freiheit verbracht hat. Warum wenn er sagt, ich weiß, dass gleich alles vorbei ist. Es war finster. Warum ist er denn mit seinen Jüngern nicht woanders hingegangen? Es wäre doch möglich gewesen. Keiner hat sie doch gezwungen, in den Garten Gethsemane auf diesen Ölberg zu gehen. Sie hätten nach der anderen Seite gehen können und der Judas wäre mit seiner Truppe ins Leere gelaufen. Und er hätte noch so viele heilen können. Er hätte noch so vielen Menschen helfen können. So viele Menschen satt machen können. Speisung der 5000. Warum hat er das nicht gemacht? Warum ist er dort in diese Falle, die man ihm da gestellt hat, hineingelaufen? Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch an diesen Psalm 25 gedacht hat, unser Herr. Ich berge mich bei dir. Ich schaue auf dich, auf seinen Vater im Himmel. Ich schaue auf dich, ich berge mich bei dir. In dem Garten Gethsemane, sein Gebet ist uns ja aufgeschrieben. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. In deinem Willen berge ich mich. Ich berge mich bei dir. Und er hat einmal seinen Jüngern erklärt, wie das geht, wenn man im Reich Gottes arbeitet. Da gibt es viel zu sehen, da gibt es Rückblick und Ausblick, das kennen wir ja aus unserem Gemeindeleben. Da gibt es schöne Erinnerungen, da gibt es Dinge, wo wir sagen, das müsste man beim nächsten Mal ein bisschen besser machen. Und in diesem Zusammenhang hat er gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt, der darf nicht mehr zurückschauen. Man kann immer zurückschauen. Man kann sich freuen, kann dankbar sein über alles, was gewesen ist. Aber wenn ich meine Hand an den Pflug lege, sobald ich sie an den Pflug lege, dann darf ich nicht mehr zurückschauen. Ich weiß nicht, wer von euch das mal erlebt hat, wer in der Landwirtschaft irgendwo aufgewachsen ist, ja, groß geworden ist. Sobald ich den Pflug anfasse, dann will ich ja umpflügen, dann muss ich gucken, dass ich in der Spur bleibe, dass ich in der Linie bleibe. Dann kann ich nicht mehr zurückschauen. Dann will ich was bewegen, dann will ich vorwärts gehen, wenn ich die Hand an den Pflug lege. Solange ich sie nicht dran lege, kann ich rumhergucken, wie ich will. Auch der Traktorfahrer heutzutage ist ja selten noch, dass jemand mit einem Pferd oder wie früher mit einem Ochse pflügt. Auch der muss, sobald er seine Pflugschare hinten reinsetzt in die Erde, muss nach vorn gucken, muss geradeaus gucken, damit er die Linie beibehält. Und ich denke, das war die Situation unseres Herrn jetzt. Jetzt ist meine Stunde gekommen. Und jetzt habe ich den Pflug angefasst. Und jetzt gibt es kein Zurück. Und deshalb auch nicht die Flucht aus dem Garten raus oder gar nicht erst in den Garten hinein. Einfach unterwegs auszuweichen. Also die Frage jetzt, was redet er nun mit seinen Jüngern? Er muss ihnen das ja nun erklären, warum das so passiert. Ich weiß nicht, wie weit er ausgeholt hat. Ich weiß nicht, wie lange die Zeit auch war. Aber ich denke, zumindest war es ihm klar, dass die Hand an den Pflug legen keine Sache ist, die einfach aus dem Nichts heraus geschieht, sondern dass es geplant war. Vielleicht hat er ihnen erzählt, denkt daran, damals in Schöpfungsgeschichte, denkt daran an den Sündenfall, denkt daran, dass gesagt wurde zur Schlange, du bist verflucht, es wird jemand kommen, der wird dir den Kopf zertreten. Aber du wirst ihm die Ferse zermalmen. Vielleicht hat er gesagt, ja, das ist jetzt dieser Zeitpunkt da. Johannes hat in seinem ersten Brief, das ja geschrieben, dazu ist der Sohn des Menschen gekommen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Jetzt, sagt er, jetzt ist das soweit, jetzt werde ich aktiv werden müssen. Und jetzt wird dieser Kampf geschehen. Und als der Täufer Johannes damals Jesus Christus gesehen hat, als er zur Taufe kam, da sagt er, guckt ihn euch an, guckt dort rüber. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Klare Aussage, das ist er, der seine Hand an den Pflug legt, der geht vorwärts und geht voran. Und ich denke, unserem Herrn war das klar, was das bedeutet, Zum einen dieses Zertretenwerden, dieses die Ferse kaputtgestochen kriegen. Er hat ja auch gesagt zu seinen Jüngern, wisst ihr, der Sohn des Menschen ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben, nicht auszuleihen mal oder mal mit irgendwie mal den, meinen Namen herzugeben, sondern sein Leben zu geben für euch. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, hingegeben hat. Diese Gedanken über dieser Verhaftung, wenn wir da wissen oder daran denken, da ist etwas geschehen, was geplant und vorgesehen war, wo aber trotzdem unser Herr erst ein Ja dazu finden musste. Herr, Vater, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und wenn er das so sagt, dann ist mir klar, dass sein Wille durchaus auch möglich und damit auch gedacht hat, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, da vorbeizukommen und da drumherum zu kommen. Interessant ist, dreimal hat er seinen Jüngern erzählt, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass man ihn verhaften wird, überliefern wird, dass man ihn verurteilen wird, dass er hingerichtet werden wird und dass er auferstehen wird, hat er auch dreimal gesagt. Und sie haben es sich nicht gemerkt. Es war ihnen einfach nicht bewusst und klar. Er hat eine klare, so das würden wir heute sagen, hat klare Kante gezeigt. Und so ist vielleicht auch dieser Zusammenhang, dieser Tag Oculi, wie er heute genannt wird, er hat seine Augen auf den Willen Gottes gerichtet. Die Frage ist jetzt auch an uns, was bedeutet das? In dem Psalm 123 steht eine sehr schöne Stelle drin. Wie ein Knecht auf die Hand seines Gebieters achtet und wie eine Magd auf die Hand ihrer Gebieterin achtet. Wenn du so macht oder so, oder wie auch immer, oder so achte ich auf dich. Diese Aufmerksamkeit, auf eine Hand zu achten, da musst du schon genau hingucken. Da kannst du nicht irgendwo gerade rumträumen. Nein, wenn du sonst wo hinguckst, hören tust du vieles noch. Aber sehen, da musst du schon sehr konzentriert sein. Es ist der Psalm 123, der Vers 2, wenn da jemand mal nachgucken will. Diese letzte Klarheit hat er bekommen, unser Herr Jesus Christus, in dem Gebet, dort in dem Garten Gethsemane. Und dann sagt er zu seinen Jüngern nach diesem Gebet, so, und nun stehen wir auf und nun lasst uns gehen. Hand an den Pflug gelegt, nun lasst uns gehen. Jetzt geht's vorwärts. Und ich dachte, dieses Wort, nun lasst uns gehen, ist nicht zu vergleichen mit so diesem saloppen Satz, ja, ist nun mal dran, bringen wir es mal hinter uns. Ja, so geht ja vorbei, das schaffen wir auch noch. So ist das nicht gewesen, auch für unseren Herrn nicht. Ich denke, ihm war schon klar, was das bedeutet. Steht auf, lasst uns gehen. Wir wollen nichts aufschieben von dieser Kreuzigung, die das dasteht, auch wenn wir noch viel Gutes tun könnten. Und nun gehen sie also, und während des Redens geht der Tumult los. Da kommt die Masse an mit den Stöcken und den Schwertern und den Fackeln und den Lampen und kommen in diesen Garten hinein. Und ich denke, das war nicht unüberhörbar, das war laut und deutlich. Und der David hat ja gesagt, meine Augen, ich sehe auf dich, sehe ich stets auf dich, weil du mich aus dem Netz herausholen wirst. Und jetzt zieht das Netz sich zu. Es zieht sich um den Herrn herum zu. Die Leute kommen also an. Eine Menge, so steht es in dem Psalm, viele Feinde haben mich umringt. Und es ist traurig, die Evangelisten schreiben uns ja auf, welche Leute das waren. Die Hohenpriester, die Ältesten, die Tempelwache, alles fromme Leute. Fromme Leute, die unseren Herrn Jesus Christus, den Messias Israels, ja, eliminieren wollen, weghaben wollen. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, ob es übertrieben ist. Kann es sein, dass auch heutzutage fromme Leute unseren Herrn Jesus Christus weghaben wollen? In dem, was er getan hat, dass sie ihn umdeuten wollen, dass man es gar nicht so haben will mehr, das Geschehen damals, seine Wirksamkeit kleinreden, passend machen für unsere Situation. Wir haben gelesen, da kommt also der Judas voran, als erster gelaufen, und hat gesagt zu seinen, ja, zu den Truppen, die hinterherlaufen: Wen ich küssen werde, der ist es und den ergreift. Verrat durch scheinbare Zuneigungsbekundung. Ich weiß nicht, wie das aussehen könnte heute in unserer Zeit. Aber ich dachte mir, als der Judas weggegangen ist während des Abendmahls, auch da haben es die Jünger noch nicht richtig begriffen. Und vielleicht hat er sie irreführen wollen mit einem Kuss. Guckt mal, ich zeige doch meine Zuneigung zu dem Herrn. Ich begrüße ihn ganz freundlich, dass das für die anderen das Signal gewesen ist. Ob das die Jünger gleich gewusst haben. Die waren vielleicht noch ganz begeistert. Guck mal, der Judas, wie lieb er unseren Herrn hat. Kann das uns auch passieren? Dass wir scheinbar Liebe, Freundlichkeit, Zugehörigkeit zum Ausdruck bringen, aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes bezwecken wollen. Die Reaktion unseres Herrn ist sehr interessant. Freund, sagt er, Freund, was verrätst du deinen Herrn? Freund, was soll das? Im Johannesevangelium steht, bevor das Abendmahl, bevor sie zum Abendmahl gehen, als der Herr Jesus Christus wusste, dass seine Zeit gekommen ist, hat er sich mit den Seinen beschäftigt und er liebte sie. Er zeigt ihnen seine Liebe, er liebte sie bis zum Ende. Und das Ende war hier für den Judas, das war die letzte Gelegenheit, wo sie sich begegnen konnten. Da sagt er Freund zu ihm. Nochmal die Hand gereicht, nochmal eine Chance gegeben. Unser Herr Jesus Christus gibt uns auch immer wieder Chancen. Wir wollen dankbar sein, wenn das so ist und wenn wir das so erleben können. Bis ans Kreuz hat er das ja praktiziert. Er liebte die Seinen und sogar seine Feinde hat er geliebt. Etwas ist sehr interessant, was uns hier der Johannes berichtet in seinem Evangelium aus dieser Begebenheit. Er schreibt ja davon, dass der Judas nun deutlich gemacht hat, aha, das ist der Herr. Klar, im Finstern war das wahrscheinlich nicht so einfach zu erkennen. Und er sagt, unser Herr Jesus zu der Truppe dort, was wollt ihr hier? Warum seid ihr heute Nachmittag hierher gekommen? Was erwartet ihr jetzt? Warum seid ihr da? Warum seid ihr hier? Suchst du denn das Erlebnis? Einfach, weil ich Zeit übrig habe. Suchst du denn den Kick irgendwie? Warum seid ihr hierher gekommen? Sagt er denn. Was sucht ihr? Wen sucht ihr? Und da sagen sie, wir suchen Jesus, den Nazaräer. Und das wiederholt sich dann nochmal. Wir suchen Jesus, den Menschen, den aus Nazareth, der da oben geboren ist in Galiläa, der da so die Wunder getan hat, der so tolle Dinge gemacht hat, den suchen wir. Ich habe mich gefragt, warum sagen sie nicht, wir suchen Jesus, den Messias, Jesus, den Christus. Wen suchen wir? Den Christus oder den Nazaräer? Petrus hat es in der Apostelgeschichte, also in der ersten Pfingstpredigt nochmal gesagt, dass ihr diesen Jesus, den Gott zum Christus gemacht hat. Den Jüngern dämmert es jetzt. So langsam kommt es an, dass sie sagen, hoppla, jetzt wird es ja kritisch irgendwo. Wird es gefährlich. Und sie hatten zwei Schwerter dabei und der Petrus, von dem es überliefert, zieht das Schwert raus und prügelt auf den ersten gleich los, der da vor ihm steht. Ja, ich weiß nicht, wie schmerzhaft und wie erfolgreich das war. Jedenfalls, er verwundet ihn Und der, unser Herr, greift dort ein in dieser ganz kritischen Situation. Als er nämlich gefragt hatte, wen sucht ihr? Und sie gesagt haben, Jesus. Und der Petrus nun mit seinem Schwert losschlägt, da sagt er, lass das mal. Weißt du, 11 Legionen Engel stehen mir zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie viel eine Legion ist. Es gibt bestimmt Leute, die das wissen.
6.000 Leute.
Wie viel?
6.000.
Also eine ordentliche Zahl. Eine Legion oder 11?
Eine Legion.
Eine, also 11-mal so viel. 66.000, also ganz ordentliche Zahl. Wäre das wirklich nötig gewesen? Wisst ihr, es gab mal eine Zeit, da hat Hiskia König, da kam Sanherib, assyrischer König, hat Jerusalem belagert mit einer riesengroßen Heeresmacht. Und da ist ein Engel mal nachts durch das Lager gegangen und früh war ein Hund für den Arsch, ist man tot. Also niemals wären 11 Legionen Engel nötig gewesen. Einer hätte gereicht, aber eine solche große Zahl steht unserem Herrn zur Verfügung und er nutzt sie nicht, er will es nicht. Er sagt auch zu dem Petrus, stecke dein Schwert ein. Aber es war ganz kritisch. Hier hätte er nochmal seine Macht zeigen können, deutlich machen können, wer er ist. Und das wäre klar gewesen, da wären sie weggelaufen wie die Hasen. Hat er nicht getan. Herr, ich sehe auf dich, deinen Willen will ich tun, Jesus Christus. Diese Größe, die er da gezeigt hat, diese Liebe, die er da gezeigt hat. Ich habe einen Satz gelesen, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat. Es ist ein schwieriger Satz, aber ich will euch mal sagen, da steht, hieß es, das Reich Gottes wird nicht durch Töten, sondern durch getötet werden gebaut. Tertullian, einer der großen Kirchen, Fürsten, Schriftsteller, Religionsphilosophen vielleicht, der hat etwa 200 Jahre in unserer Zeitrechnung gelebt und hat einen Satz gebraucht oder geprägt, der dann auch in der Reformationszeit ganz aktuell wieder wurde. Und da hat er damals gesagt, wisst ihr, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. In Bezug auf diesen Satz, Reich Gottes wird nicht durch Töten, sondern durch getötet werden gebaut. Unser Herr Jesus Christus hat seine Jünger nicht aufgefordert zum Kampf. Stecke dein Schwert ein. Und hat zu den anderen gesagt, die gekommen sind, du, lasst diese 11 hier, lasst sie gehen. Als der Herr Jesus Christus wusste, dass seine Stunde gekommen war, liebte er die Seinen bis zum Ende. Auch hier noch hat er gesagt, lasst sie gehen. Macht die Türe auf, macht den Gang frei, lasst sie gehen. Nicht, nehmt sie mit, damit ich nicht so alleine bin, sondern lasst sie gehen und sie gehen auch und sie dürfen gehen. Und gingen dann Petrus später mit Abstand hinterher mit dem Johannes. Diese Liebe unseres Herrn, dachte ich, das ist doch etwas, was in dieser traurigen Begebenheit, in dieser Verhaftung dort, die da so sichtbar wird, dort, wo eigentlich normalerweise alles so zusammenbricht und alles kaputt geht. Und dann steht hier, und sie ergriffen ihn und führten ihn fort. Sind wir im falschen Film hier? So könnte man doch denken. Da soll Gottes Plan geschehen. Gottes Liebe soll deutlich werden und er lässt sich einfach abführen. Sie ergriffen ihn und führten ihn fort. Ich weiß, dass es jetzt nur ein kleiner Ausschnitt ist aus der Passionsgeschichte. Wir wissen, es geht ja weiter. Es kommen dann die Verhandlungen und. Aber ich denke, dieser kleine Ausschnitt soll uns heute einfach genügen und soll uns nochmal erinnern an diesen Ausdruck, an dieses Wort Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wie hat er gehandelt? Was hat er getan? Wie hat sie seine Liebe gezeigt zu uns? Wie hat sie sich ausgedrückt in diesen ganz verschiedenen Erlebnissen hier an dieser Begebenheit? Das ist seine Größe, dass er sich dem Willen Gottes unterordnet. Und wir wollen daraus lernen, so wie Jesus auf den Vater geschaut hat, dein Wille geschehe, So wollen auch wir lernen, auf Jesus zu schauen. Herr, dein Wille geschehe, auch mit mir, Oculi. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das wollen wir einfach uns merken und wollen uns Mut machen dazu. Wir wollen uns Mut machen, einfach auch geradlinig zu gehen. Und wenn ihr euch das Bild von dem Pflug merken wollt, dann auch gerne, wenn ihr die Hand an den Pflug gelegt habt, der Nachfolge, dann schaut auf den Herrn und schaut nicht zurück. Amen.